Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die extreme Hitze aus dem Süden Europas hat heute auch Deutschland erfasst. Die höchsten Temperaturen am bisher heißesten Tag des Jahres wurden im Westen und Südwesten gemessen. Spitzenreiter war am frühen Abend Emsdetten in Nordrhein-Westfalen mit genau 40 Grad. Mediziner wiesen auf die Gefahren besonders für ältere und geschwächte Menschen hin. Nicht nur ihnen rieten sie, die Sonne möglichst zu meiden und viel zu trinken.
Hitze in Deutschland. Mittags in Speyer 36 Grad. Auf dieser Baustelle bei Saarlouis der heiße Asphalt 146 Grad. Und trotzdem arbeiten sie weiter. Klinikum Stuttgart Notaufnahme. Hier ist man vorbereitet auf die Hitze. Fast 27 Grad Innentemperatur. Der Kreislauf macht Probleme.
Es hat mich umgeschlagen und da lag ich. Und deswegen bin ich hier und ich habe sowieso mit dem Herzen.
So alle paar Meter setze ich mich hin und trinke halt was.
Die Mediziner müssen schnell entscheiden. Ist der Patient ein Hitzeopfer oder ist es etwa ein Schlaganfall?
Das Problematische an erstmal vermeintlichen Hitzepatienten ist, dass die Folgen der Hitze, die Austrocknung der Patienten, eine Reihe von anderen Krankheiten simulieren können. Insbesondere auch den Schlaganfall.
Tatsächlich, sagen Experten, kann Hitze viele Krankheits- und auch Todesfälle verursachen. Aber man kann gegensteuern.
Genug trinken, sich im Schatten aufhalten, sich einen Hut aufsetzen, leichte Kleidung tragen, nicht so schwer essen. Das sind so die allgemeinen Tipps für die Bevölkerung, die tatsächlich wirksam sind.
Aber auch die Natur leidet. Wasser braucht dieser Obstbauer am Bodensee dringend. Doch er darf nichts mehr aus dem Fluss Argen entnehmen, weil der Wasserstand rapide gesunken ist. Ein großes Problem.
Ihr habt keine Möglichkeit, irgendwie aus Brunnen zu bewässern. Das ist hier jetzt natürlich ein Extrembeispiel. So sieht es aus, wenn man kein Wasser mehr bekommt.
Hitze in Deutschland. Wer ganz pfiffig war, ging ins Kühle. Zum Beispiel in die Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb.
Mehr zur Hitze in Deutschland gibt es in einem ARD-Extra gleich nach dieser Tagesschau. Bis Donnerstag noch sehen Meteorologen Deutschland in einer Phase großer Hitze. Die Menschen rund ums Mittelmeer leben schon seit Wochen mit extremen Temperaturen und auch mit deren Folgen. Dazu gehören die Waldbrände, die inzwischen in fast allen Ländern Südeuropas wüten. Besonders verheerend ist die Lage weiter in Frankreich.
Jetzt brennt es auch in der Bretagne, im Norden Frankreichs. Flugzeuge sind im Einsatz. Das neueste der verheerenden Feuer breitete sich bei Höchsttemperaturen immer weiter aus, zum Entsetzen der Menschen. Löschflugzeuge auch im Süden, in Landiras. Während Feuerwehrtrupps aus ganz Frankreich Tag und Nacht gegen die Flammen kämpfen, wurde unterdessen ein Mann festgenommen. Der Verdacht: Brandstiftung, womöglich ein Wiederholungstäter. Zigtausend Hektar Wald sind hier vernichtet. Am Strand von Arcachon am Atlantik. Das Ferienparadies ist weitgehend zerstört, ein Opfer der Flammen. Strände wurden gesperrt, Campingplätze vernichtet. Die Ruhe nach dem Sturm offenbar trügerisch.
Es gibt eine relative Temperaturerleichterung, aber die Winde bleiben mit 40 bis 50 Kilometern in der Stunde sehr stark.
Zamora gleicht einer Hölle, sagen die Einwohner. Hier in Zentralspanien starben ein Schäfer und ein Feuerwehrmann in den Flammen. In einer Woche wurden weite Teile des Landes vernichtet. Die Passagiere dieses Zuges wurden hautnah Zeugen dieser Brandkatastrophe. Internationale Wetterexperten, die heute in Genf tagten, ziehen eine ernüchternde Bilanz. Diese Hitzewellen werden sich natürlich fortsetzen, mindestens bis 2060, unabhängig von all unseren Anstrengungen. Das also, prophezeien die Experten, sind die Sommer der Zukunft.
Auch im Großraum London gibt es Brände. Die Flammen zerstörten dort mehrere Häuser. Nach Angaben der Feuerwehr sind Dutzende Löschfahrzeuge im Einsatz, um insgesamt 10 Feuer im Umkreis der britischen Hauptstadt zu bekämpfen. Londons Bürgermeister Khan schrieb auf Twitter, die Hitzewelle setze die Feuerwehr massiv unter Druck. In Großbritannien überstiegen die Temperaturen heute erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen die Marke von 40 Grad. Der Petersberger Klimadialog ist mit eindringlichen Mahnungen im Kampf gegen die Erderwärmung zu Ende gegangen. Außenministerin Baerbock forderte konkrete Schritte gegen die Klimakrise. Es dürfe jetzt nicht bei Worten bleiben. Ihr ägyptischer Kollege Shukri setzte sich für die Unterstützung von Ländern ein, die besonders stark unter dem Klimawandel litten. Das Treffen in Berlin diente der Vorbereitung der UN-Klimakonferenz im Herbst in Ägypten.
Runtergezogene Jalousien, auch im Auswärtigen Amt. Draußen die Hitze, drinnen diskutieren 40 Länder über die Klimakrise und die Folgen. Außenministerin Baerbock schließt den Petersberger Klimadialog mit einem Plädoyer für ein neues Zeitalter der erneuerbaren Energien.
Jeder kann sich jetzt entscheiden, ob er bei dieser Welle des Fortschritts mitmacht oder ob er von ihr überrollt wird. Deutschland hat sich klar entschieden, die neue Bundesregierung hat sich klar entschieden, wir steuern mit voller Kraft auf Klimaneutralität.
Im Fokus der Gespräche die Klimaschäden und die Verantwortung der Industriestaaten. Auf Initiative Deutschlands könnte ein finanzieller Schutzschirm aufgespannt werden als Ergebnis der kommenden Klimakonferenz. Deren Gastgeber Ägypten betonte, die ärmeren Länder dürften mit der Last der Klimakrise nicht alleingelassen werden. Wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen jetzt handeln, wir müssen überall Fortschritte erzielen und sicherstellen, dass keiner zurückgelassen wird. Umweltverbände, die beim Klimadialog auch zugegen waren, sind enttäuscht, auch von Gastgeber Deutschland.
Wir hätten uns von Scholz, von Baerbock mehr Konkretes erhofft. Es geht konkret darum, dass man Zugeständnisse macht, dass man sagt, wie viel vulnerable Staaten, also Klimaverlierer, denn an Zahlungen für die Klimaanpassung erhalten sollen.
Der russische Angriffskrieg und die Energiekrise haben internationale Grundfeste erschüttert und Vertrauen verspielt. Außenministerin Baerbock ging es bei diesem Klimadialog darum, Vertrauen unter den Teilnehmern wieder aufzubauen. Für konkrete Schritte bleiben nun bis zur nächsten Weltklimakonferenz 4 Monate. Unter den Vorzeichen dürfte es äußerst schwierig werden.
Die EU hat offiziell den Startschuss für Beitrittsverhandlungen mit den Balkanstaaten Albanien und Nordmazedonien gegeben. Die beiden Länder hätten sehr viel Geduld bewiesen, so Kommissionspräsidentin von der Leyen. Nordmazedonien ist seit 17 Jahren Beitrittskandidat, Albanien seit 8. Eine letzte Hürde war durch eine Vereinbarung mit Bulgarien genommen worden, das auf Rechte der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien pocht. Bis zu einem Abschluss der Beitrittsgespräche könnten erneut viele Jahre vergehen. Der russische Präsident Putin ist seit Beginn des Ukraine-Krieges auf seinem ersten Auslandsbesuch außerhalb der früheren Sowjetunion. In Teheran spricht er mit der iranischen Führung und dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Situation in Syrien. Die drei Länder geben dort unterschiedlichen Gruppen militärische Unterstützung. Das NATO-Land Türkei will auch über Getreidelieferungen sprechen, die wegen des Ukraine-Krieges blockiert sind.
Ein gut gelaunter russischer Präsident am Flughafen in Teheran. Bei den Gesprächen von Wladimir Putin mit dem türkischen und dem iranischen Präsidenten geht es vor allem um den Syrien-Konflikt. Bei den vorangehenden bilateralen Gesprächen mit dem iranischen Regierungschef Raisi sind wirtschaftliche Zwänge das Thema. Internationale Sanktionen setzen Iran und Russland zu. Deshalb werden der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Milliardeninvestitionen des russischen Gazprom-Konzerns im Iran beschlossen. Der türkische Präsident Erdogan war schon am Morgen von seinem iranischen Gastgeber Raisi empfangen worden. Ein Ausbau der wirtschaftlichen und auch militärischen Zusammenarbeit wurde auch hier vereinbart. Das gemeinsame Handelsvolumen soll auf rund 30 Milliarden Dollar jährlich wachsen. Während US-Präsident Biden den Iran zuletzt als schlimme Bedrohung kritisierte, stärkt der NATO-Partner Türkei seine Allianz mit Teheran.
Wir können diese Zusammenarbeit mit den beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Verteidigungsindustrie noch beschleunigen. Auch die gemeinsamen Schritte im Bereich Öl und Gas können dazu beitragen.
Humanitäre Fragen in Syrien spielen bei den laufenden Gesprächen aller drei Präsidenten am Abend eine untergeordnete Rolle. Russland und der Iran stützen den syrischen Machthaber Assad. Der türkische Präsident Erdogan wiederum will in Nordsyrien gegen die von der Türkei als terroristisch eingestufte Kurdenmiliz vorgehen. Doch Moskau wie Teheran sperren sich auch heute, befürchten eine veränderte Machtbalance. Regionale Themen und Kooperationen zu dieser Angelegenheit haben wir bereits besprochen. Beide Seiten haben dabei ausdrücklich die Bedeutung der territorialen Einheit Syriens betont. Die Ergebnisse des Gipfels werden erst am späteren Abend erwartet.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat Vorwürfe zurückgewiesen, Forschungsprojekte zu stoppen. Aktuell müssten keine laufenden Vorhaben abgebrochen werden, trotz schwieriger Haushaltslage, sagte die FDP-Politikerin. Allerdings könnten manche Anschlussprojekte nicht oder nicht in vollem Umfang gefördert werden. Das sei aber kein Förderstopp. Die Ministerin reagierte damit auf Beschwerden aus der Wissenschaft. Sie habe etwa Zusagen für Bewilligungsbescheide nicht eingehalten.
Seit Jahren forschen Regine Schönenberg und ihre Doktorandin Claudia Pinzon aus Guatemala über die sozialen Folgen der Naturzerstörung im Amazonasgebiet. Doch nun droht das Projekt den Sparzwängen des Bundesbildungsministeriums zum Opfer zu fallen. Bereits versprochene Gelder wurden gestrichen.
Das Wichtigste, nämlich die Ernte eines langen Forschungsprozesses, diese Ernte wird nicht mehr stattfinden. Und viele Qualifizierungsarbeiten werden nicht abgeschlossen werden können und unsere Forschungspartner werden das Vertrauen in uns verlieren.
Insgesamt 25 Millionen Euro wären dann ohne zählbares Ergebnis investiert worden. Für das Gemeinschaftsprojekt von 14 deutschen Universitäten, das sich auch mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt, der Super-GAU. Im Bildungsministerium sah man sich zu diesem Schritt gezwungen.
Wir haben auch in dieser schwierigen Haushaltslage sichergestellt, dass alle laufenden Projekte eben nicht gekürzt werden müssen. In Einzelfällen kommt es durchaus vor, dass spätere Projekte, also die man für den Anschluss, um darauf aufzubauen, geplant hat, nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können.
Keineswegs Einzelfälle, sagt Professor Günther Ziegler, Präsident der FU Berlin. Bundesweit gäbe es zahlreiche weitere Projekte, die nicht fortgesetzt würden. Das aktuelle Vorgehen für ihn das völlig falsche Signal.
Ich mag im Moment nicht glauben, dass man jetzt in Zeiten, wo halt Haushalte schwieriger werden, das wissen wir ja auch, dann an solchen Stellen kürzt oder einschränkt oder nicht verlängert, sondern das ist das, wo Deutschland eigentlich Prioritäten setzen muss, damit wir da was bewegen und damit wir eben auch in 10 Jahren was bewegen können.
Für Claudia Pinzon hat die Entscheidung des Bildungsministeriums weitreichende Folgen. Sowohl ihr Stipendium als auch ihr Visum sind an das Forschungsprojekt gebunden.
Bei der Tour de France hat der Kanadier Hugo Uhl die erste Etappe durch die Pyrenäen gewonnen. Er kam nach gut 178 Kilometern von Carcassonne nach Foix als erster ins Ziel. Der Däne Jonas Vingegaard verteidigte das gelbe Trikot.
Hugo Uhl, nach 34 Jahren der erste Kanadier, der eine Tour-Etappe gewinnt und diesen Triumph seinem toten Bruder widmet. Mit der gepunkteten Pedale des besten Bergfahrers ist weiterhin Simon Geschke unterwegs. Nach dem heutigen Tour-Aus für den erkälteten Lennart Kemner und den Corona-positiv getesteten Max Walscheid sorgt Geschke für die Pluspunkte aus deutscher Sicht. Als es in die Pyrenäen geht, gewinnt der 36-Jährige die erste Bergwertung der Kategorie 1, holt 10 Punkte, vergrößert seinen Vorsprung. Die Führung im Gesamtklassement verteidigt Jonas Vingegaard in Gelb, der mehrere Attacken seines ärgsten Verfolgers Tadej Pogacar erfolgreich abwehren kann. Auch Simon Geschke bleibt vorne, trägt den 7. Tag in Folge das Bergtrikot.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. Juli.
Der Hitzeschwerpunkt verlagert sich morgen nach Osten. Gleichzeitig nähert sich von Frankreich ein Tief mit feuchterer Luft, in der sich heftige Schauer und Gewitter entwickeln. Heute Nacht ist es meist sternenklar, aber in den Morgenstunden ziehen zwischen Niederrhein und Schwarzwald Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Am Tag im Norden und Osten sonnig, während sich im Westen und Südwesten die Wolken verdichten. Am Nachmittag und Abend sind dort heftige, teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter unterwegs. Im Westen und Südwesten heute Nacht wieder tropisch warm, in Teilen Bayerns dagegen erträgliche 15 bis 12 Grad. Morgen sind dann im Osten bis zu 40 Grad möglich, während es im Westen deutlich abkühlt. Am Donnerstag teils Sonne, teils Wolken und regional Schauer oder Gewitter, im Nordwesten längere Zeit Regen. In den folgenden Tagen mal Sonne, mal Wolken, meist trocken und es ist nicht mehr so heiß.
Um 22.30 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Unternimmt die Bundesregierung genug gegen die Klimakrise? Fragen an Außenministerin Baerbock und Gipfeltreffen in Teheran. Was verabreden Putin und Raisi?